So, nun kommen wir zum zweiten Teil unserer Bibelarbeitsserie »Muss ich denn sterben, um zu leben?« Im zweiten Teil geht es um das Kreuz. Vater, wir danken dir für den Plan, den du mit unserem Leben hast, für den Plan, den du mit dem Leben deines Sohnes hattest. Und wir danken dir, dass zu diesem Plan auch das Kreuz gehört, das Sterben. Muss ich denn sterben, um zu leben? Danke, dass du uns heute jetzt in dieser Bibelarbeit vor Augen malst, was es bedeutet, dass Christus am Kreuz gestorben ist für meine Schuld. Damit wir das verstehen, dazu brauchen wir deinen guten Heiligen Geist. Und danke, Heiliger Geist, dass du uns das aufschließt, das Wort Gottes, dass du zu uns redest, dass wir es verstehen. Und vor allen Dingen, Heiliger Geist, danke, dass du es in unsere Herzen schreibst, dass die Botschaft vom Kreuz uns froh werden lässt, dass wir verstehen, Christus ist auch für meine Sünde und Schuld gestorben. Amen. Das Kreuz. Wir lesen im Hebräerbrief 9, 11 bis 14. Christus aber ist gekommen als ein Hohepriester der zukünftigen Güter durch die größere und vollkommenere Stiftshütte, die nicht mit Händen gemacht ist. Das ist nicht von dieser Schöpfung. Er ist auch nicht durch das Blut von Böcken oder Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erworben. Denn wenn schon das Blut von Böcken und Stieren und die Asche von der Kuh durch Besprengung die Unrein heiligt, so dass sie äußerlich rein sind, um wie viel mehr wird dann das Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl und durch den ewigen Geist Gottes dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken zu dienen dem lebendigen Gott. Eine längere Bibelstelle. Aber das Beste an jeder Predigt und Bibelarbeit ist das Wort Gottes. Da kann man nicht viel falsch machen. Im 1. Mose lesen wir 8,21. Der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen: Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen. Denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich es getan habe. Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Kind an, von Jugend auf. Das ist ja etwas, was sehr oft von der Welt abgelehnt wird. Ja, manche sagen, wenn man die Menschen in der richtigen Umgebung aufwachsen lässt, dann wird der Mensch auch gut. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist oder ähnliches oder so. Also wir hatten ja 4 Kinder. Aber steck mal 3 Kinder in ein Zimmer mit Spielzeug und beobachte mal, was passiert. Musstest du deinem Kind beibringen, wie man lügt? Musstest du deinem Kind beibringen, dass es sich in die Mitte stellt und sagt, ich? Wir sehen sehr wohl, dass das Herz des Menschen darauf im Natürlichen so ist, dass er sich im Mittelpunkt sieht. Wir mussten das Böse dem Menschen nicht beibringen. Das Dichten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Also nicht dieses edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Merke, wer unter der Sünde kein moralisches Versagen versteht, sondern ein zutiefst tiefstes Verdorbensein des menschlichen Herzens, der kommt im Angebot der menschlichen Religionen immer mehr an das hintere Ende. Religion ist wieder in. Der religiöse Zug hat voll Fahrt aufgenommen. Und er hat ein Ziel. Die Gemeinschaft, die Weltgemeinschaft, die Gemeinschaft ohne Gott. Das hat es ja schon mal gegeben im Turmbau zu Babel. Wir wollen einen Turm bauen, der bis in den Himmel reicht. Wir wollen sein wie Gott. Wir wollen eine Gemeinschaft gründen ohne Gott. Es ist interessant, dass in die EU-Verfassung der Gottesbezug nicht aufgenommen wurde. Und Politiker, die sich dafür eingesetzt haben, aus ihren Ämtern gehen mussten. Der Mensch will sich Gemeinschaft schaffen, will sich Ordnungen geben. Und gerade jetzt, auch in der aktuellen Krise, merken wir, was diese Ordnungen taugen. Nichts. Merke, die Grundlage jeder Religion ist der Versuch der Selbsterlösung. Religion bedeutet, ich versuche durch Leistung entweder meinen Gott zu beeindrucken, bei Gott irgendwelche Punkte zu bekommen, irgendwelche, dass ich besser gestellt bin, dass ich in den Himmel komme. Ich versuche durch Leistung Anerkennung zu bekommen bei Gott und bei Menschen. Da ist dann die Frage, was kann, was darf, was muss ich tun, um gerecht oder erlöst zu werden? Das Geschenk der Vergebung und Erlösung einfach anzunehmen, ohne dafür eine Leistung bringen zu müssen, ist die totale Demütigung des Menschen. Das Geschenk der Vergebung und Erlösung einfach annehmen. Wie jetzt? Ich muss nichts dazu tun, gar nichts? Ich kann nicht ein bisschen? Genau das ist es. Das Geschenk der Vergebung und Erlösung einfach annehmen, ohne dafür eine Leistung erbringen zu müssen, ist die totale Demütigung des Menschen. Deswegen fällt es den Menschen auch schwer zu glauben, dass nur allein der Glaube an Gott ihn rettet und nicht seine Leistung. Wir lesen im Römerbrief 4,20, denn er, Abraham, zweifelte nicht an den Verheißungen Gottes durch Unglauben, sondern er wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre und wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Abraham wurde gerecht gesprochen, bevor es irgendeinen Bund gab. Keinen abrahamitischen Bund, keinen mosaischen Bund, keine Beschneidung. Abraham wurde gerecht gesprochen aufgrund des Vertrauens, dass er Gott vertraute, Gott glaubte und Gott die Ehre gab. Der Verbrecher am Kreuz wurde gerettet, ganz ohne Taufschein, ohne Gemeindezugehörigkeit, indem er sich an Jesus wandte und sagte, Herr, denk an mich. Das ist mal gut zu hören. Errettung geschieht dadurch, dass ich Gott glaube und vertraue. Und sein Erlösungswerk, was er durch Jesus geschenkt hat, für mich persönlich annehme. Hiob sagt über Gott, meine Lieblings-Hiobs-Botschaft ist das übrigens, ja. Es gibt ja so Hiobs-Botschaften und das ist eine davon. Und er sagt, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er sich über dem Staub erheben. Was bedeutet das für uns? Ich erkenne für mich, dass ich eine Aufgabe habe, dass wir eine Aufgabe haben, nämlich die Bedeutung des Kreuzes für uns persönlich, für mich persönlich kennenzulernen. Was bedeutet das, dass Christus am Kreuz für meine Schuld, für meine Sünde gestorben ist? Merke, die Grundlage, der Ausgangspunkt jeglicher Veränderung in unserem Leben ist Jesus am Kreuz. Dort hat er unsere Sünde auf sich genommen und uns damit die Möglichkeit geschenkt, ein total neues Leben zu beginnen. Wir lesen 2. Korinther 5, 17, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Ist jemand mit Jesus, kommt jemand mit Jesus zusammen, lädt jemand Jesus in sein Leben ein, beginnt ein neues Leben. Das war für mich am 10. Oktober 1981. Ich habe dort ein Gebet gesprochen, in dem Gebet habe ich Jesus in mein Leben eingeladen, das allererste Mal. Und mit diesem Gebet begann mein neues Leben. Ich war am nächsten Tag noch lange nicht heilig und noch lange nicht fertig und ich bin ja jetzt noch nicht fertig. Aber das neue Leben brach durch, Stück für Stück, Stück für Stück. Und ich sage manchmal den Leuten immer wieder, selbst wenn mit dem Tod alles aus wäre, was nicht ist, wir kommen ja von Ostern her, und wir wissen, Christus ist auferstanden. Aber ich sage nochmal, wenn mit dem Tod alles aus wäre, die letzten 38 Jahre meines Lebens haben sich total gelohnt. Das neue Leben, was Gott mir geschenkt hat, hat eine Lebensqualität, von der ich begeistert bin bis zum heutigen Tag. Überlegt mal, wo ich herkomme. Aus welchen Umständen mein altes Leben geprägt war. Ich hatte mal was Persönliches. Ich hatte vor 3-4 Tagen einen Traum. Ich träume meistens entweder nichts oder den größten Blödsinn. Da denke ich mir immer, was will da ein Traumdeuter sagen? Da passt gar nichts zusammen. Aber dieser Traum war so real. Ich bin in dem Traum Jürgen Werth begegnet. Ich bin dem Jürgen Werth begegnet, der sein Leben nicht Gott anvertraut hat. Ich habe mich richtig gesehen. Ich sah einen Mann, das Gesicht ganz schmal eingefallen, von Krankheit, von Süchten gezeichnetes Gesicht. Und was ich vor allen Dingen gesehen habe, war leere Augen. Ich war in diesem Traum, ich war so erschrocken über diesen erbärmlichen Zustand von Jürgen Werth ohne Jesus. Und ich bin am Morgen aufgewacht, habe es meiner Frau erzählt und ich sage euch, ich bin dankbar. Ich bin so, so, so dankbar, dass Gott mir die Chance gegeben hat auf ein neues Leben. Und das möchte ich dir auch, bevor ich hier weitermache, sagen. Ergreif diese Chance. Gott hat mein Leben nicht eingeengt. Ich fühle mich nicht beengt dadurch, dass ich Christ geworden bin. Eher im Gegenteil, Gott hat mich befreit von so viel. Von meiner eigenen Schuld, von der Schuld, die ich anderen nachgetragen habe, wo Menschen mich enttäuscht und verletzt haben, Eltern, Geschwister, Lehrer, all das hat Gott weggenommen. Ich muss nicht mehr um Anerkennung betteln. Leute, es ist eine gute Botschaft, die wir zu verkünden haben. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ja. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Schöpfung. Deswegen die Frage, ist dir bewusst, dass Jesus wegen deiner Schuld sterben musste? Ich meine, wir wissen das ja oben im Kopf, ja. Auch wenn wir christlich aufgewachsen sind, wir wissen das. Das ist klar, Jesus ist für mich gestorben. Aber ist das jemals wirklich in deinem Herzen angekommen? Wenn wir ehrlich sind, manchmal nicht so richtig. Und das ist jetzt keine Verurteilung, ja. Als junger Christ habe ich das auch alles nicht so richtig verstanden. Da ist jemand für mich gestorben vor 2000 Jahren. Ich habe damals gedacht, okay, ich war nicht immer artig. Ich habe Zigaretten geklaut bei meinem Stiefvater. Ich habe Geld geklaut in der Bäckerei als Lehrling. Aber Leute, deswegen muss man doch nicht gleich jemanden umbringen. Das ist doch übertrieben, oder? Und dann, irgendwann hat Gott zu mir geredet, durch einen Film. Wisst ihr, als ich ein Kind war, ich bin ja das achte Kind einer Großfamilie, und ich hatte genug Geschwister und auch in der Schule und überall, ja, alle, die älter waren, ich habe immer alles nachgemacht. Das war einfach so meine Lebensdevise, in eine Gruppe reinkommen, kopieren, nachmachen. So habe ich das dann damals auch mit den Christen gemacht, ja, als ich die ersten Christen kennenlernte. Ich habe einfach alles nachgemacht, nachgeplappert. Einfach so. Und so war auch meine Kindheit und Jugend davon geprägt, um Anerkennung zu bekommen von meinen Kumpels und all den Leuten. Da habe ich angefangen mit 12 Jahren zu rauchen zum Beispiel. Ja. Aber auch in der Schule, wir haben in der Schule so böse Judenwitze erzählt. Ich meine nicht jüdische Witze mit jüdischem Humor. Nein, es waren so Nazi-Judenwitze. Und ich hatte absolut keine Ahnung und habe mich auch damals nie mit diesen Dingen auseinandergesetzt. Ich meine, im Geschichtsunterricht hat man mal das gehört irgendwie. Ich habe nur gemacht, was die anderen auch gemacht haben. Ich habe nur gemacht, was die anderen auch gemacht haben. Für mich war klar, das Schlimme, was da geschehen ist, das waren die Nazis, das waren irgendwelche alten Leute, die vor mir gelebt haben, aber mit mir heute, also damals, hat das nichts zu tun. Ich war im Pionierchor und im FDJ-Singeklub und habe rote Arbeiterlieder gesungen. Einige Zeit, nachdem ich Christ wurde, sah ich einen Film über Simon Wiesenthal, dem Nazijäger. Der Film heißt Recht, nicht Rache. In diesem Film wird Simon Wiesenthal in KZ-Kleidung, ja, ist er da, als KZ-Häftling, wird er an das Bett eines sterbenden deutschen Soldaten gerufen, der ihn, also man sieht von dem Deutschen nicht mehr viel, der ist eingepackt von oben bis unten mit Verbandsmaterial, Blut kommt da irgendwo raus, es ist ein bisschen wie im Film, so ein bisschen krass dargestellt, ja. Und Deutsche brüllt den Juden Simon Wiesenthal an und sagt ein paar Mal, Jude, vergib mir. Und nachdem er das ein paar Mal gesagt hat, fragt Wiesenthal, was soll ich dir denn vergeben? Und dann sagt der Deutsche folgenden Satz, ungefähr in der Richtung. Er sagt ihn, ich habe doch nur gemacht, was all die anderen auch gemacht haben. Ich war bei der Hitlerjugend, dann bin ich zur Waffen-SS gegangen. Ich war dabei, als wir das Warschauer Ghetto gestürmt haben. Da stand ein Vater mit seinem Sohn auf dem Arm oben im Fenster und ich habe sie abgeknallt. Jude, vergib mir. In dieser Szene durchzuckte es mich eiskalt und ich fing an zu weinen. Warum? Ich habe auch immer nur gemacht, was alle anderen gemacht haben. Und plötzlich wusste ich, ich wäre mitmarschiert, hätte vielleicht mitgeschossen. Da war mir klar, dass ein Geschehen, was vor meiner Zeit passiert ist, dass ich genauso schuldig gewesen wäre wie die Täter damals. Und im Anschluss dieses Filmes bekomme ich eine Vision von Gott. Ich sehe Christus am Kreuz und höre mich rufen, kreuzigt ihn. Ich bin genauso schuld am Tod von Jesus. Ich habe vielleicht mitgebrüllt, kreuzigt ihn. Ich kann mich nicht über Adam und Eva erheben und verurteilend sagen, na, ich hätte nicht von dem Baum gegessen. Plötzlich war mir klar, meine Schuld, mein Versagen, meine Sünde hat Christus ans Kreuz genagelt. Auf einmal war das völlig klar in meinem Herzen. Merke, ich kann Erlösung nur verstehen, begreifen und dankbar dafür sein, wenn mir das zu jeder Zeit präsent ist. Wenn ich das in meinem Herzen verstehe, bete, bitte Gott darum, dass er dir eine Offenbarung des Kreuzes schenkt für dein eigenes Leben. Wenn du das einmal verstanden hast, wenn dir das jederzeit präsent ist, dann wird Dankbarkeit dein Herz erfüllen und diese Dankbarkeit wird niemals aufhören. Ich meine, wenn uns das jederzeit präsent ist, dass Christus für uns gestorben ist, was ich damit nicht meine, ist, mit gebeugten Hauptes durchs Leben zu gehen und ständig sich anzuklagen und dort stehen zu bleiben bei dem Vers, ich armer, elender, sündiger Mensch, wer wird mich erlösen? Ja, das ist etwas, was in der Vergangenheit gehört. Aber nachdem uns Christus erlöst hat, sind wir aufgerufen, als Befreite, als Erlöste zu leben. Wir sind Befreite, wir sind Erlöste, wir dürfen durch fröhlich unterwegs sein. Als junger Mann habe ich ein Praktikum gemacht in Thüringen bei einem Evangelisten, bei Eberhard Laue. Und da haben wir so verschiedene Lieder gesungen. Und ein Liedvers heißt es, ein Christ kann fröhlich lachen, von Angst ist er befreit. Doch gibt's auch eine Grenze für diese Fröhlichkeit. Denn nirgends geht's so traurig wie in der Kirche zu. Wir Christen sind zwar fröhlich, wir zeigen's nur nicht so. Ihr Lieben, man darf uns unsere Erlösung und Befreiung ruhig ansehen. Ja, man darf ruhig begeistert sein davon, dass Gott uns neues Leben geschenkt hat. Das gesamte Erlösungswerk für die ganze Welt ist vor 2000 Jahren an diesem Kreuz geschehen. Im 2. Korinther 5, 19 heißt es, Gott war in Christus, versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Gott war in Christus und hat die Welt mit sich versöhnt. Ihr Lieben, Gott hat die Welt mit sich versöhnt. Nicht die Christen, nicht die, die alles richtig machen, nicht die, die in die richtige Kirche gehen, die die richtige Taufe haben, die dies oder die, nicht die hat Gott versöhnt. Gott hat die Welt mit sich versöhnt. Die gesamte Welt. Und hat unter uns aufgerichtet das Wort der Versöhnung. Und dann heißt es, so sind wir nun Botschafter der Versöhnung. Sind wir Botschafter an Christi Stadt und rufen, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir sind Botschafter der Versöhnung, nicht Botschafter des Gerichtes. Auch gerade in diesen Tagen mit all dem, was wir hören, was überall unterwegs ist. Wir sind noch immer Botschafter der Versöhnung. Nicht des Gerichtes. Merke, Gott kann uns nicht mehr erlösen oder freimachen. Er hat es bereits getan. Er hat alle Schuld vergeben. Nur jeder muss es persönlich für sich annehmen. Hier nehme ich immer den Vergleich von meiner lieben Frau. Die, die mich kennen, die wissen, ich bin begeistert von meiner Frau und ich, ja. Meine liebe Frau, ich sitze zu Hause am Schreibtisch und arbeite und meine liebe Frau hat wie immer leckeres Essen gekocht. Dann höre ich ihre Stimme, die ruft, Essen ist fertig. So, ich habe jetzt drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, ich bleib sitzen an meinem Schreibtisch und denke mir, ach, das klingt so gut. Aber ich weiß nicht, ob ich es je dahin schaffen werde, bis in die Küche. Ich weiß nicht, ob das Angebot wirklich für mich gilt, wen auch immer sie gemeint hat, mit das Essen ist fertig, aber mich hat sie wahrscheinlich nicht gemeint. Das wäre eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, nach dem Ruf, das Essen ist fertig, ich gehe in die Küche, ich nehme meine Frau in den Arm und ich sehe den gut gedeckten Tisch, die hat's einfach drauf. Und ich sage zu ihr, mein lieber Schatz, du hast wieder so lecker gekocht. Du hast wieder das so gut auf dem Tisch arrangiert und hingestellt. Das sieht alles so gut aus. Aber Ich werde das nicht essen, ich will dir keine Arbeit machen. Ihr könnt euch vorstellen, wie meine Frau reagieren würde. Die dritte Möglichkeit ist, hinsetzen, Gott danken und essen und der Frau sagen, dass sie gut gekocht hat. Ihr Lieben, Gott kann uns nicht mehr erlösen oder freimachen. Er hat es bereits getan, er hat die Welt mit sich versöhnt. Unsere Aufgabe ist es, diese Versöhnung anzunehmen. Deine Aufgabe für dein Leben ist es, diese Erlösung und Befreiung anzunehmen. Das Problem ist, wenn ich das gar nicht weiß oder vergesse, von was ich erlöst bin, welches Vorrecht es ist, in der heutigen Zeit mit Gott zu leben, bekommt Christsein manchmal eine eigenartige Dynamik. Es ist so ein Vorrecht, heute in dieser Zeit und darüber hinaus in der Ewigkeit mit Gott zu leben. Zuerst habe ich mich nicht genug freuen können über den Zusammenhang von Kreuz und Vergebung. Gott hat mir meine Schuld vergeben. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt oder so, ja, aber ich habe das in jungen Jahren öfter erlebt. Ja, erst einmal brauchte ich Vergebung für meine alte Schuld, dass ich zu Gott gehen konnte und Schuld bekennen konnte. Und jemand mit mir gebetet hat und mir Vergebung zugesprochen hat. Ach, das hat so gut getan. Dann bin ich dann raus, weiß ich noch, aus dem Raum, aus dem Zimmer. Und ich bin fast nach Hause geschwebt. Ich bin frei von Schuld, Vergebung wurde mir zugesprochen. Es war eine gute Zeit. Und ich habe gedacht, die Freude an der Vergebung wird mir die Kraft geben zu einem neuen Leben. Doch die Freude hielt nie lange an. Wieder und wieder bin ich rückfällig geworden in alte Abhängigkeiten, in alte Denkweisen, in meine alte Minderwertigkeit. Ich bin immer wieder rückfällig geworden. Was zur Folge hatte, dass ich resignierte, keine Lust mehr hatte auf Vergebung und zum Beispiel mit meinem Süchten einfach weitergemacht habe. Deshalb ist es wichtig, Folgendes zu verstehen. Merke, Vergebung, unsere Schuld bewirkt keine Verbesserung. Vergebung bewirkt keine Besserung. Wenn ein Schwein gewaschen wird, bleibt es doch ein Schwein. Die Vergebung hat mein Leben unangetastet gelassen. Viele von uns glauben, dass Vergebung sie verändern müsste und haben darüber die Freude an der Vergebung verloren. Vergebung hat immer den Beigeschmack der nächsten Sünde. Es ist so, als ob man durch das Einfüllen von Motorenöl erwarten würde in den Tank, dass das Auto fährt. Öl, Benzin und Diesel haben zwar den gleichen Ursprung, aber es macht einen Riesenunterschied, wo ich etwas reinschütte. Die Vergebung wäscht mich rein von meiner Sünde. Aber Gott zu lieben, bringt mich dazu, nicht mehr sündigen zu wollen. Die Vergebung wäscht mich rein von meiner Sünde. Aber Gott zu lieben, die Liebe bringt mich dazu, nicht mehr sündigen zu wollen. Vergebung durch das vergossene Blut Jesu am Kreuz bewirkt also keine Veränderung in meinem Herzen. Darum können wir mit Freude an der Vergebung zurückkehren, sogar als gestandene Christen. Das war mal auch eine Predigt, die ich gehört habe in jungen Jahren, die mich auch wieder ein Stück innerlich befreit hat. Nämlich, da sagte der Prediger, jede Sünde, die ich als Christ tue, betrachtet Gott als Einzelfall. Gott vergibt nicht nur, er vergisst auch, dass er vergeben hat. Ja, Gott vergibt nicht nur, er vergisst auch, dass er vergeben hat. Merke, der Teufel will mir meine Schuld immer wieder ankreuzen. Gott aber hat meine Schuld nur einmal angekreuzt, vor circa 2000 Jahren, auf jenem Hügel auf Golgatha. Wenn ich also die Gewohnheit der Bitte um Vergebung, die Gewohnheit der Beichte übe, so sieht Gott nicht die Kette von Sünden, wie ich sie sehe, oder der Teufel, sondern er sieht diese eine Sünde. Und wenn mir diese eine Sünde vergeben ist, so ist alles wieder gut. Gott schaut auch nicht auf mein Versagen in den kommenden 2 Wochen. Ich sündige ja nicht mehr absichtlich. Ich sündige ja nicht mit, weil ich weiß noch, Gott, es ist Sünde. Zu sündigen ist kein Freibrief in dem Sinne. Wenn ich jemanden liebe, von ganzem Herzen, wenn ich meine Frau liebe, ich liebe meine Frau, wisst ihr, ja. Weil ich sie liebe, betrüge ich sie nicht. Ich weiß nicht, also, ja, jedes Bild hinkt ein bisschen, das Bild hinkt jetzt auch. Ich gehe jetzt mal davon aus, meine Frau vergibt mir. Ganz locker, weil sie ja Christ ist, die muss mir ja vergeben. Also kann ich auch meine Frau betrügen mit einer anderen Frau, weil sie vergibt mir ja. Das ist das, wo Leute sagen, das ist billige Gnade. Und das ist nicht gemeint. Gemeint ist mein ehrliches Leben, wo ich scheitere, wo ich falle, wo ich mein Ich wieder in den Mittelpunkt gestellt habe. All diese Dinge, wo ich hinterher betrübt darüber bin, dass ich eine falsche Entscheidung getroffen habe und wieder zu Gott komme. Sag, es tut mir leid. Ist schon wieder passiert. Ja. Darum ist die Buße und die Beichte ein Weg zur Freude. Die Bibel sagt, dass es für Gott keine Vergangenheit und Zukunft gibt. Deswegen kann ich heute leben. Ich habe heute die Freude an der Vergebung. Merke, die praktische Übung der Buße, der Beichte, führt zu einem konkreten Sündenbewusstsein, was auch das Verschwinden eines nebelhaften Gefühls der Sündhaftigkeit bedeutet. Ja, ich meine, manche wissen, was ist Sünde? Wir hatten das Thema ja im ersten Teil, ja? Aber wenn ich mich darin übe, regelmäßig in die Seelsorge zu gehen, mit jemandem über mein Leben zu reden, ich sage dann später nochmal was dazu, ja, wenn ich, ja, dann bin ich auch nicht im Diffusen darüber, was ist jetzt eigentlich Sünde und was nicht. Dann wäre eher im Gegenteil, meine Sinne werden geschärft. Und ich merke, hey, will ich eine Entscheidung treffen? An Gott vorbei. Okay? Dann kann ich nämlich beten, wie es im Psalm 139 heißt, 23. Erforsche mich, Gott, erkenne mein Herz und prüfe mich und erkenne, wie ich es meine und sieh, ob ich auf bösen Wege bin und leite mich auf ewigen Weg. Eine andere Übersetzung sagt, sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist. Erforsche mich, Gott, erkenne mein Herz und prüfe mich, erkenne, wie ich es meine. Ja, dann kann ich zu Gott gehen. Herr, sag, mach mal hier eine Röntgenaufnahme. Guck mal rein. Das Kreuz bedeutet weit mehr als Vergebung. Es bedeutet das Ende der Menschheit in der Nachfolge Adams. Jesus hat am Kreuz unser menschliches Geschlecht zu Ende gebracht. Gerade und vor allem auch das fromme Geschlecht. Das Kreuz sagt mir, ich kann an meiner Verdorbenheit und Verlorenheit nichts ändern. Niemand wird je etwas ändern können. Wer etwas anderes behauptet, macht das Kreuz überflüssig. Ich muss mir nichts mehr zutrauen, was Gott nie von mir erwartet hat. Meine Erfahrungen, wo ich am Ende bin, sind genug menschliche Erfahrungen. In diesen Erfahrungen darf ich das Kreuz sehen und erkennen. Ja, weil es das Kreuz gibt, darf ich am Ende sein, denn das Kreuz ist das Ende meines Menschseins, meines alten Menschseins. Durch das Kreuz habe ich meine sogenannten Rechte verloren. Warum? Das Kreuz ist brutal und macht bei keinem Menschen einen Unterschied. Das ist auch wieder wichtig zu verstehen, egal wo wir herkommen. Ja, ich habe euch schon gesagt, ne, ich bin als Nichtchrist aufgewachsen, ich kannte Gott nicht und bin viel später zum Glauben gekommen. Habe eine liebe Frau abbekommen, christliches Elternhaus, christliche Erziehung, christliche Ausbildung. Meine Frau war immer artig, meistens. Und jetzt hängt Jesus am Kreuz vor 2000 Jahren. Und dann denkt er an meine Frau, denkt er an Conny Und wie er so stirbt am Kreuz, denkt er an Conny und denkt, ja, für Conny muss ich nur ein bisschen sterben. Ja, die ist in Ordnung, das klappt schon bei der. Da muss ich nur ein bisschen sterben. Aber für Jürgen, für den Lumpen, für den muss ich mich voll reinhängen. Und ihr merkt schon, das ist Kokolores, oder? Das Kreuz ist brutal und macht bei keinem Menschen einen Unterschied. Es tötet. Ich habe dann kein Recht auf einen Neuanfang. Ich habe kein Recht auf glückliche Umstände. Ich habe auch kein Recht auf göttliche Segnungen. Falls es nach meinem Ende, meinem Zerbruch weitergeht, so ist es einzig und allein durch die Kraft der Auferstehung. Der Auferstehung Jesu, und die hat mit mir, meinem Willen und meinen Entscheidungen nichts zu tun. Nach den Erfahrungen meines Endes am Kreuz ist alles, was folgt, Wirken des Heiligen Geistes, Wirken der Auferstehungskräfte. Zu was diese Auferstehungskräfte mich befähigen, welche Dienste mir durch den Geist anvertraut werden, darüber habe ich nicht zu befinden und kein Einspruchsrecht. Ich kann sie annehmen. Ja, denkt immer an die erste Bibelarbeit. Zusammenfassung: Das Kreuz nimmt mir meine Schuld. Das Kreuz nimmt mir meine Rechte. Das Kreuz ermöglicht mir, am Ende sein zu dürfen, sagen zu dürfen, ich kann nicht mehr. Das Kreuz ermöglicht mir, die Religion der Selbsterlösung, der Selbstverbesserung als nicht zu ertragende Last abzulegen, und im Ausliefern an Christus komme ich in einen Bereich, welchen der menschlichen Natur nicht zugänglich ist und über den ich nicht verfügen kann. Das Kreuz nimmt mich heraus aus der Weltgemeinschaft und eröffnet mir die persönliche Gemeinschaft mit Gott. Ich erlebe selbst als langjähriger Christ die erfahrene Vergebung nach einer Beichte, nach einem Seelsorgegespräch als Wunder Gottes, das mich mit Freude erfüllt. Ich erlebe die Erfahrung, wo ich ans Ende komme, als normale Erfahrung und nicht als Versagen meines Christseins. Und das weist darauf hin, dass das Kreuz die Tür zur wirklichen Anbetung Gottes ist. Merke, wer das Kreuz, die Botschaft vom Kreuz, zum Zentrum seines Lebens macht, der wird ein Mensch der Dankbarkeit und der Anbetung. Diese Anbetung ist dann nicht eine Flucht aus der Realität, ist nicht beschränkt auf steife Abläufe und feste Form von Lobpreisstilen. Diese Anbetung findet sich auch in diesem alten Liedvers wieder, in Wort und Tat und allem Wesen sei Jesus und sonst nichts zu lesen. Amen. Drei Fragen zum Schluss. Wann warst du das letzte Mal mit der Bitte um Vergebung deiner Schuld in der Beichte, in der Seelsorge? Habe ich wirklich verstanden, dass Jesus für meine Schuld gestorben ist? Bitte Gott um eine Offenbarung, um eine Begegnung mit dem gekreuzigten Christus. Und die dritte Frage: Lebe ich in dem von Gott geschenkten neuen Leben oder versuche ich immer noch Gott und Menschen durch meine Leistungen zu beeindrucken? Amen.